Herzlichen Dank auch für die Einladung hier nach Hannover, zu diesem Thema einige Gedanken zu sagen. Leben, Spiel ohne Grenzen. Ich möchte dieses Thema unter ein Bibelwort stellen aus dem Psalm 90. Das ist ein Lied oder ein Gedicht oder auch ein Gebet, das Mose geschrieben hat. Also wir finden in den Psalmen nicht nur Lieder von David, sondern auch eins von Mose. Und der denkt in diesem Lied oder Gebet nach über Gott, über die Ewigkeit, über die Vergänglichkeit des Menschen. Er benutzt Bilder wie Gras, das aufblüht am Morgen und abends abgemäht wird und verdorrt. Da steht auch der bekannte Satz, wir bringen unsere Jahre hin wie ein Geschwätz oder wie ein Gedanken. Wir fliegen dahin. Und dann finden wir da ein Gebet und das finde ich ganz wichtig und das möchte ich so über dieses Abendthema stellen. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das ist der Rat des Mose und der Rat der Bibel, dass wir unsere Tage zählen, unsere Begrenztheit realisieren. Und die Bibel sagt, Mose sagt das auch, das ist Weisheit und das ist Klugheit. Wenn ich hier fragen würde heute Abend, wer zählt in unserer Zeit seine Tage oder seine Jahre? Nun, wir wissen das vielleicht aus manchen Filmen oder Büchern, das sind vielleicht die Häftlinge, die im Knast sitzen. Gibt ja so ganz berühmte Gefängniszellen, die kann man heute noch besichtigen, wo dann Häftlinge dann an die Wand ihre Tage gezählt und abgestrichen haben, immer 5 Striche und ein Querstrich, mit der Hoffnung, dass irgendwann mal der letzte Strich gezogen wird und sie entlassen werden, mit jedem Strich einen Tag näher der Freiheit. Es gibt auch manche, die zählen sogar Sekunden. Die Jüngeren unter uns oder die Fußballbegeisterten, vor genau einer Woche, da gab es ein Fußballspiel, Dortmund gegen Malaga. Und in der 93. Minute stand es dann plötzlich überraschend 3-2 für Dortmund. Und da hätte ich mal den Jürgen Klopp da sehen sollen an der Seitenlinie, wie der auf die Uhr geguckt hat und nur gewartet hat, bis die letzte Sekunde abgelaufen ist und dann aufs Feld gesprungen und gejubelt und wir kennen wahrscheinlich aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen da diese Szenen und die Bilder. Aber eine Strichliste für unser Leben, die ist, glaube ich, nicht unbedingt so beliebt. Und damit könnte man auch keine Geschäfte machen. Denn da denken wir gar nicht so gerne dran, lieber nicht. Obwohl die Bibel sagt, es wäre sehr, sehr weise, wenn wir unsere Tage zählen würden. Matthias Claudius, der bekannte Dichter und Philosoph im 18. Jahrhundert, der hat einmal den Satz gesprochen, vielleicht ist er bekannt, der lautet mit anderen Worten, es ist immer gut, das Leben vom Katheder des Todes zu betrachten. Und ich glaube, das ist auch weise. Wir leben nur einmal, unser Leben ist begrenzt und wir sollten unbedingt unser Leben vom Katheder des Todes betrachten. Ich erinnere mich ganz gut, unser ältester Sohn Michael war ungefähr 19 Jahre alt. Aus irgendeinem Grund ging ich auf ein Zimmer, ich wollte irgendwas von ihm fragen oder so, und er saß an seinem Schreibtisch und legte ganz plötzlich seine Hand auf ein Blatt, das ich nicht sehen durfte, und ich sage immer, was ist los, was schreibst du da? Ja, nix, sagt er. Ja, ich sage, lass doch mal sehen, was schreibst du denn da, was du hier verbergen musst? Ja, sagt er, ich schreibe mein Testament. Ich war wie vor den Kopf geschlagen und dachte, hat er Liebeskummer oder was ist los? Was ist passiert? Ich sage, ein Testament? Ja, er wollte doch gerne jetzt schon so die paar Sachen, die er hat, bestimmten Leuten vermachen, dergleichen mehr. Also ich habe einen Schock gekriegt, warum der Junge plötzlich hier an den Tod denkt. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, ist doch eigentlich vernünftig. wenn man schon in jungen Jahren, ich hatte damals noch gar kein Testament gemacht, obwohl ich da schon so um die 50 rum war, der macht sein Testament. Ich glaube, dass das weise ist. Nun haben wir heute Abend ja hier keine Beerdigung und keine Traueransprache. Draußen ist der Frühling und wir freuen uns alle über die Sonne, die so langsam mal hervorkommt, über die Wärme, das neues Leben entsteht. Aber ich denke, auch bei allen Frühlingsgefühlen, wo wir sehr dankbar und freudig sind, Weisheit ist, wenn wir unser Leben vom Katheder des Todes betrachten. Der bekannte Dichter und Denker und Philosoph und auch Theologe Søren Kierkegaard aus Dänemark, der hat mal vor 150 Jahren etwa geschrieben, man lebt nur einmal. Ist, wenn der Tod kommt, dein Leben wohl genutzt, das heißt, so genutzt, dass es sich richtig zur Ewigkeit verhält, Gott sei ewiglich gelobt. Ist es das nicht, so ist es ewig nicht wieder gut zu machen. Man lebt nur einmal. Hat dieser Mann recht? Ich glaube, das ist sehr tiefsinnig. Das Leben wohl nutzen bedeutet, dass es sich richtig zur Ewigkeit verhält. Und deswegen ist das Gebet des Mose sehr weise, lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Ich weiß nicht, ob Ihnen Heinrich der VIII. Bekannt ist, König von England in der Reformationszeit, er lebte von 1491 bis 1547. Sein Leben ist oft verfilmt worden, es gibt jede Menge Bücher über sein Leben. In jungen Jahren sehr intelligent, musikalisch, hat komponiert, hat Gedichte geschrieben, er war auch sehr sportlich. Ich stellte fest, dass man offensichtlich damals schon Fußball gespielt hat im 16. Jahrhundert, denn es gibt eine Rechnung für ein paar Fußballschuhe für Heinrich den VIII., für diesen König. Also irgendeine Vorform vom Fußball muss es damals schon gegeben haben. Aber der Mann war nicht nur sehr intelligent und sportlich, sondern er war leider auch sehr unmoralisch und skrupellos. Und neben seinen vielen Mätressen war er 6-mal verheiratet. Und in England ist dieser Mann also eine ganz bekannte Persönlichkeit, wahrscheinlich einer der bekanntesten Könige, die England gehabt hat. Da hat man einen Reim geschmiedet, der sich im Deutschen natürlich nicht reimt, um sich diese 6 Frauen, die er dann nacheinander geheiratet hat, um deren Schicksal aufeinander zu kriegen. Das sind also 6 Worte. Erste, geschieden. Zweite, geköpft. Dritte, gestorben. Vierte, geschieden. Fünfte, geköpft. Sechste, hat ihn überlebt. Traurige Geschichte. Also dieser Mann, von dem könnte man viel erzählen. Es gibt viele Anekdoten über ihn. Und die ich jetzt erzähle, ich weiß auch nicht, ob die stimmt, aber sie ist sicherlich geistreich erfunden, auf jeden Fall. Und das ist seine Sterbeszene. Und die ist ziemlich interessant. In seinem hohen Alter war er nicht mehr sehr sportlich. Er wog, so schreiben die Autoren, 160 Kilo, musste sein Bett mit Balken stützen, wenn er sich rumwälzte, damit er nicht durchbrach da unten. Und seine letzte Stunde hatte geschlagen und er nimmt Abschied von seinen Ministern, von seinen Beratern. Ich weiß nicht, ob er von seiner Frau auch Abschied genommen hat. Also bei den Frauen war das ja so eine Geschichte, die kriegen immer einen Föhn, einen Horror, wenn sie einen Heiratsantrag kriegen, denn sie ahnten ja schon, was ihnen blühen würde nach einigen Jahren. Ihre Vorgänger hatten das ja erlebt. Also die waren also nicht begeistert, wenn sie gefragt wurden, ob sie Königin von England sein wollten. Aber wahrscheinlich hat er seine Berater um sich gehabt und vielleicht hat er auch den einen oder anderen Freund gehabt, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ließ er dann als Letzten den Hofnarr kommen. Und das gab es ja damals auch. Ein Hofnarr, das war also einer, der in spaßiger Form die Wahrheit sagen durfte. Der genoss also Immunität, der konnte sagen, was er wollte, er war entsprechend gekleidet und machte seine Späße. Aber er versteckte darin auch manche bissige Wahrheit, die kein anderer zu sagen wagte. Dieser Mann war so genial, dass er eben Hofnarr war von Heinrich dem VIII. Und dieser Heinrich hatte ihm dann bei irgendeiner Gelegenheit mal einen Narrenstab gegeben, einen vergoldeten, und ihm gesagt, hör mal, du bist so fantastisch, Solltest du jemals wieder einen Narren treffen, der noch närrischer ist wie du, dann gibst du bitte diesen Narrenstab weiter. Das ist die Bedingung. Der war einverstanden. Und nun sollte dieser Narr auch an das Sterbebett des Königs kommen. Er hatte ihn gerufen. Und er kommt rein mit seiner Narrenmütze, mit seiner Pappnase oder was er alles hatte und springt da rum und macht seine Späße. Aber der König ist natürlich da gar nicht von begeistert und sagt, komm, hör auf, da ist jetzt keine Zeit für da. Und jetzt plötzlich wird der Narr ganz ernst und setzt sich dann als Bett des Königs und fragt ihn immer, was ist los? Und dann sagt der König, Freund, ich muss gehen. Wohin? Fragt der Narr. Das weiß ich nicht. Wann kommt ihr wieder? Ich komme nicht wieder. Wer geht mit euch? Niemand. Habt ihr euch denn auf diese Reise vorbereitet? Nein. Dann nimmt der Narr seinen Narrenstab und seine Narrenkappe, wirft sie auf das Bett des Königs und sagt, Majestät, ihr habt mir einmal gesagt, ich soll den Narrenstab dem Menschen geben, der ein größerer Narr sei, denn ich. Ihr seid es, denn ihr geht jetzt und wisst nicht wohin und habt keinen Begleiter. Dann verließ er den Palast und wurde nie wieder gesehen. Da ließ sich der König von den Lakaien, die da standen, ein Glas Wein bringen. Und er trinkt dann diesen Pokal aus, schmeißt ihn auf den Boden mit seiner letzten Kraft und sagt, nun ist alles hin, die Krone, der Wein und die Seligkeit. Tja, man wünschte, man hätte solche Narren auch in Bonn ab und zu mal, im Parlament, im Bundestag, die die Wahrheit sagen. Dieser König ließ sich die Wahrheit sagen, aber es war zu spät. Er war nicht vorbereitet. Nun, solche Sterbeszenen, ob die nun wirklich so geschehen ist, ich weiß es nicht, so wird es erzählt, findet man heute selten. Wer nimmt heute noch bewusst Abschied, wenn er weiß, es geht ans Sterben? Man stirbt im Allgemeinen isoliert, irgendwo, oft unter Medikamenten oder sehr plötzlich durch Gehirnschlag, Herzinfarkt, nur selten bei vollem Bewusstsein. Wie wird meine, wie wird Ihre letzte Lebensstunde aussehen? Und vor allem, was kommt danach? Haben die modernen Atheisten recht, wenn sie lautstark proklamieren, wie Richard Dawkins in seinem Buch Der Gotteswahn? Er hat ja eine Initiative gestartet, wo Busse durch England fuhren, das ist ja auch in Deutschland kopiert worden, mit großen Plakaten, bunten Luftballons und damit der Aufschrift, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott, deshalb genieße das Leben. Mit anderen Worten, vergiss die Ewigkeit, mach dir keinen Stress, sondern genieße das heute. Dawkins hat dieser Kampagne gesagt, diese Kampagne wird Leute zum Denken bringen. Denken ist das Anathema oder das Aus für jede Religion. So hat er argumentiert. Wer hat recht? Kierkegaard? Dawkins? Oder sein Oxforder Kollege? Wir haben eben eine kleine Buchvorstellung von John Lennox gehört, Mathematikprofessor an der gleichen Universität, der in seinen Büchern genau das Gegenteil behauptet, Dawkins widerlegt und der Bibel vertraut aus Gottes Offenbarung und zuverlässige Mitteilung, Informationsquelle über das Woher und Wohin des Menschen. Wer sich dafür interessiert, vielleicht darf ich das hier auch kurz vorstellen, das ist in der DVD von einem Vortrag, den dieser John Lennox letztes Jahr gehalten hat, ich glaube in Korntal, über Wunder. Ist der Glaube an Übernatürliches irrational, wo er genau auf die Argumente auch von den Atheisten eingeht. Eine sehr gute Aufnahme, kann man sich also ansehen und anhören, für 4,90 Euro, auch sehr gut zum Weitergeben geeignet. Wer sagt die Wahrheit? Nun, es gibt einige Fakten, die, wie ich meine, auf der Hand liegen. Und ich möchte kurz mal aufzählen. Erstens, unser Leben ist kein Spiel. Und ich glaube, das würden die meisten von Ihnen auch bestätigen, sondern unser Leben ist allgemein mit Arbeit, mit Tränen, mit Enttäuschungen, mit Krankheit, mit Einsamkeit, mit Bitterkeit verbunden. Auch wenn wir gelegentlich auf der Sonnenseite des Lebens einige glückliche Momente haben. Das ist Tatsache. Zweitens, unser Leben ist kein Spiel ohne Grenzen. Auch wenn wir die Tatsache verdrängen, unser Leben endet mit dem Tod, das ist sicher. In uns schreit alles nach Leben. Und wir machen, wenigstens wenn ich von mir ausgehe, einen Bogen um Sterbezimmer. Ich besuche nicht gerne Sterbende. Beerdigungen sind im Allgemeinen für die Besucher ein Horror. Friedhöfe, die früher mitten in der Stadt, bei der Kirche oder im Dorf platziert waren, die hat man ausquartiert, sodass man sie gar nicht so wahrnimmt außerhalb der Stadt. Leichenzüge, wie in meiner Kindheit, kennt man hier gar nicht mehr. Ich erinnere mich gut, ich habe in Schwelm bin ich aufgewachsen, Rande vom Ruhrgebiet. Wir wohnten in der Hauptstraße, meine Eltern hatten ein Geschäft und da gab es noch das alte Kopfsteinpflaster und ab und zu kam dann so ein Leichenwagen, zwei Pferde davor, schwarz umhangen, irgend so ein finsterer alter Kutscher da drauf. Und ich kann nur sagen, uns Kindern graute es wirklich beim Angesicht dieses Gefährt und die klappernden Hufe, wenn er da über das Kopfsteinpflaster rumpelte. Und wir kriegen wirklich einen Schrecken irgendwie vor dem Tod. Aber das bleibt uns heute im Allgemeinen sehr erspart. Totenwache oder Leichenzüge, wie es die heute noch gibt in Lateinamerika, als ich jetzt im Februar da in Honduras war, begegnet einem das fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Ja, man muss stille stehen, die Autos können nicht weiter, weil ein riesiger Leichenzug ist, vorne ein Pickup mit einem Sarg drauf. Und dann kommen die ganzen Menschen, folgen dem Sarg. Vorher hat man ein, zwei Nächte Totenwache gehalten. Das ist dann immer verbunden mit Essen und Trinken und so weiter. Der Tod ist aufgebahrt. Ja, das erleben wir heute gar nicht mehr. Und der Gedanke an den Tod wird verdrängt. Im letzten November war ich in Bolivien, in einer kleinen Stadt. Man konnte dann nur hin mit so einem Mini-Flugzeug mit 18 Plätzen oder 16. Und ich war dann mit meinen Aufgaben fertig und ich sollte zurückfliegen. Und das war so ein ganz wilder, einfacher Flughafen, kann man gar nicht sagen, sondern so eine Wiese mehr oder weniger. Da gab es kein Check-in, kein Röntgenapparat und nichts, sondern nur wie einen Weidezaun. Der wurde geöffnet und geschlossen, da musste man sein Ticket zeigen. Strom gab es auch nicht, nur einen Generator. Und gut, ich war da mit meinen Koffern und meinem Begleiter, meinem Übersetzer, der Spanisch spricht, wir sahen schon das Flugzeug dort, aber es waren relativ viele da versammelt, die offensichtlich nicht fliegen wollten. Die konnten nicht alle in das Flugzeug rein, waren so 80 bis 100 Leute etwa, eine große Jugendgruppe. Ganz eigenartige Stimmung und ich sage zu meinem Begleiter, hör mal, was ist denn hier los? Tja, sagt er, siehst du da hinten den Wagen? Ja, den habe ich gesehen, das ist auch so ein Pick-up und da war so eine Holzkiste in Folie eingewickelt. Und ich ahnte nicht, was da drin ist. Und der sagte, gestern ist ein junger Mann von 18, 19 Jahren gestorben. Und der liegt da in dem Sarg. Und das ist eine Schulklasse, da die Schüler. Einer versuchte zur Gitarre irgendwie so ein bisschen ein paar Töne rauszulocken. Und dann sangen sie irgendwie so Lieder. Ich habe es übersetzen lassen, dass dieser Verstorbene ewig in ihren Herzen in Erinnerung bleiben wird und so weiter und so weiter. Dann sah ich dann auch die Eltern und die Verwandten in ihrer etwas indianischen Tracht, die dann am Weinen waren. Und tja, dann standen wir da so eine Viertelstunde, 20 Minuten, immer wieder in so ein Singsang. Dann kam ein Pastor und sagte, betete dann noch. Und naja, und dann wurde der Sarg dann sehr, sehr umständlich in dieses kleine Flugzeug gehievt. Und das war schon sehr, sehr schwierig. Und das rumpelte da auch und irgendwie ist einem das ja sehr, sehr komisch. So, und dann wurde dann der Zaun geöffnet und ich war der Erste und ich sollte mich dann da die Treppe hinauf bewegen und natürlich ganz hinten durchgehen auf den letzten Platz. Da war mir auch durchaus recht. Nur ich ahnte nicht, was hinter mir war, denn nur durch so ein kleines Netz getrennt lag dann der Sarg. Und vor mir waren dann die weinenden Eltern dieses Jungen. Und so konnte ich dann den ganzen Flug über Tod und Leben nachdenken. Und das werde ich so schnell nicht vergessen, sage ich euch. Und das ist doch heilsam. Natürlich wünscht man sich so etwas nicht. Diese Szenen vergisst man auch nicht. Hinter einer, der im Sarg liegt, mit 19 Jahren. Ich habe vielleicht noch ein paar Wochen, Monate oder Jahre vor mir, ich weiß es nicht. Vor mir weinende Eltern. Das ist heilsam. Und man lernt ein drittes, unser Leben ist wirklich einmalig, ein Unikat und deswegen auch sehr wertvoll. Man kann es nicht wiederholen. Unser Leben ist nicht wie ein Tonband, das man löschen und wieder neu bespielen kann oder eine CD. Unser Leben hat auch keine Rückspielmöglichkeit wie in der Bundesliga oder in der Champions League oder in der Europa League, sondern jedes einzelne Leben ist ein Finale. Die Bibel macht sehr, sehr deutlich, es gibt keine Reinkarnation, keine Wiederkehr in einer anderen Daseinsform, das ist eine Lüge. Und die Bibel sagt sehr, sehr deutlich in Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Nur, ob wir das gerne hören oder nicht, das sagt die Bibel. Wir werden sterben, das ist ein Gesetz, das kennen wir, auch wenn wir es verdrängen. Und dann werden wir vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen für das, was in unserem Leben getan haben. Ein vierter Gedanke, unser Leben ist nicht nur einmalig, sondern es ist auch kurz. Man vergleicht das Leben auch gerne mit einer brennenden Kerze, die abbrennt, oder mit einer Sanduhr, die zum Ende hin immer schneller rieselt. Also wenn man in der Sauna sitzt und hat die Sanduhr dann vor Augen, 15 Minuten, bei den ersten Minuten, da geht das ja sehr, sehr langsam, wenigstens meiner Erinnerung nach. Und wenn dann die 14. Minute kommt, dann ist man auch froh, dass der Sand ein bisschen schneller rieselt, wie es scheint, dass man endlich dann in die frische Luft kann, ins Freie oder unter die Dusche oder was auch immer. Aber in unserem Leben ist es doch ein bisschen anders, obwohl das Tempo das gleiche ist. Also ich weiß noch, als ich so ein Kind war von 5, 6, 7 Jahren, meine Eltern meinten, ich müsste mittags immer eine Stunde schlafen. Das war mir eine Unmöglichkeit. Eine Stunde schlafen. Wie kriege ich eine Stunde rum? Ich habe mir alles Mögliche einfallen lassen. Ich weiß nicht, bis wann ich zählen konnte damals. Aber eine Stunde schlafen, das war unglaublich. Dann kam ich in die Lehre mit 13 Jahren. Das war damals üblich in der Nachkriegszeit. Ich sollte Drogist werden. Mein Vater hat eine Drogerie und ich war der letzte der Söhne, der bereit war, diesen Beruf zu ergreifen. Ich musste es mehr oder weniger. Und ich kam noch zu einem Chef, der war so streng, so brutal. Das war für mich einerseits sehr gut und nützlich für meine Erziehung. Aber den wünsche ich keinem von euch. Und ich sag euch, nach ein paar Wochen Lehre, da habe ich mich gefragt, 3 Jahre lang jeden Tag hier in diesen Laden, 3 Jahre lang jeden Tag diesem Unmenschen von Chef unter die Augen zu treten, das ist eine Ewigkeit. Aber wenn man dann älter wird, man hat eine Familie, man ist 50 Jahre, da stellt man fest, das Leben rauscht dahin in einer Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ändern sich die Zeiten, ändert sich unser Zeitgefühl, das ist unglaublich. Heute macht man schon Pläne für nächstes, übernächstes Jahr. Man denkt nicht mehr von einer Stunde auf die andere, sondern in Jahren, vielleicht sogar in Jahrzehnten, will ich nicht sagen. Aber das geht so schnell. Es ist so kurz. Die Bibel, Mose, sagt, unser Leben ist wie ein Hauch, wie ein Geschwätz, wie ein Gedanke. Und die Bibel braucht viele, viele Bilder, um das deutlich zu machen, wie kurz unser Leben ist. Und ich denke, jede Todesanzeige oder jeder Grabstein macht es auch deutlich, unser Leben ist ein Minuszeichen zwischen 2 Jahreszahlen. Das ist einerseits deprimierend, aber auch sehr ernst, um über unser Leben nachzudenken. Ich habe vor einigen Wochen angefangen, die Autobiografie von André Agassi zu lesen, oder André Agassi, wenn man das Deutsch ausspricht. Ich weiß nicht, ob der euch noch bekannt ist. Er war bis 2006, weiß nicht wie viele Jahre, Weltranglisten-Erster. Vielleicht ist er auch besser bekannt als der Mann von der Steffi Graf. Der hat ein hochinteressantes Leben. Und ich habe dann gleich am Anfang, wo er sein letztes Match beschreibt, es war im Jahr 2006, Australian Open, da schreibt er folgende Sätze. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich sterben werde. 36 Jahre alt damals. Es ist kein Zufall, denke ich, dass im Tennis die Sprache des Lebens gebraucht wird. Die grundsätzlichen Elemente im Tennis entsprechen denen des technischen Lebens, denn jedes Match ist ein Leben in Miniaturausgabe. Es erinnert mich daran, wie Sekunden zu Minuten und auch Minuten zu Stunden werden und wie jede Stunde unsere beste sein kann oder die finsterste. Die Entscheidung liegt bei uns. Und dann kommt ein Satz, der hat mich wirklich beeindruckt. Aber wenn Tennis das Leben ist, dann muss das, was auf das Tennis folgt, die unergründliche Leere sein. Und der Gedanke lässt mich frösteln. Vorige Woche las ich den Kicker. Und wer den Kicker liest, der weiß, dass im Moment so eine Serie ist über Messi, den Weltfußballspieler. Interview mit seinem Vater über den Messi, der 25 Jahre alt ist, bekannt überall. Die Dortmunder werden ja bald, die Bayern werden damit zu tun haben. Am Ende des Interviews stellt der Kicker-Reporter folgende Frage an den Vater. Über 8 Jahren spielt schon Ihr Sohn in Barcelonas erster Mannschaft. Und noch immer ist er erst 25 Jahre alt. Ertappen Sie sich dennoch hin und wieder bei dem Gedanken, wie es sein wird, wenn Messi nicht mehr Fußball spielt? Vater antwortete, was für ein Zufall. Genau darüber habe ich neulich mit meiner Frau gesprochen. Kicker, was sprachen Sie? Dass mir an dem Tag, an dem Leo nicht mehr spielt, eine große Illusion verloren gehen wird. Wahrscheinlich werde ich dann nie wieder Fußball sehen. Nicht falsch verstehen, ich liebe den Fußball, aber mir vorstellen, dass Leo eines Tages nicht mehr spielt, lässt mich erschaudern. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das sein wird. Ich finde, das ist ziemlich interessant und aussagekräftig, denn wenn Tennis oder Fußball oder was auch immer unser Leben ist, was kommt danach? Hier denken, zumindest Agassi, darüber nach, was kommt dann? Ein fünfter Gedanke. Die Bibel macht deutlich, dass Gott in das Herz des Menschen eine Gottesahnung oder eine Ewigkeitsahnung hineingelegt hat. Das kann man nachlesen im Prediger, den der Salomo geschrieben hat, Kapitel 3, Vers 11. Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Wir haben ein Gewissen, wir können denken, nachdenken über Leben und Tod und das unterscheidet uns von anderen Geschöpfen Gottes. Gott hat uns dann sein Wort gegeben, die Bibel, sein Testament, die Gebrauchsanleitung für unser Leben hat er uns hinterlassen und dort offenbart sich Gott, dort können wir ihn kennenlernen, seine Gerechtigkeit, seine Liebe und auch das Herr und wohin, woher und wohin der Schöpfung. Und auch das Woher und Wohin unseres persönlichen Lebens. Die Bibel berichtet uns über das Problem der Sünde und der Gottlosigkeit, aber auch Gottes Rettungsplan aus unserer Verlorenheit. Und die meisten von Ihnen haben irgendwann einmal diesen wunderbaren Vers aus der Bibel auswendig gelernt und vor Augen gehabt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Man muss nicht erschaudern. Man muss nicht Angst haben vor dem, was dann kommen wird, sondern man kann Gewissheit haben über das, wenn man sich in der Bibel schlau macht und sein Leben in Gottes Hände legt. Und das ist Ziel und Wunsch unserer Vorträge heute Abend und in den kommenden Abenden. Wir möchten gerne Mut machen, Gott kennenzulernen. Wir möchten Mut machen, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen, Zum Herrn Jesus kam irgendwann einmal ein religiöser Mann, wahrscheinlich war so ähnlich etwas wie ein Theologe, der ihm die Frage stellte: Meister, was ist nun wirklich letzten Endes Gottes Plan mit unserem Leben? Wozu sind wir geschaffen? Und dann gab der Jesus ihm diese klassische Antwort, auch aus dem Alten Testament, und sagte ihm: Ja, der Plan Gottes für dein Leben ist sein Wunsch und Wille, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand, aus deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Wille und Wunsch Gottes für ihr Leben. Das ist unsere Bestimmung. Aber natürlich werden Sie sagen, ja, wie kann ich Gott lieben, den ich gar nicht kenne? Um ihn lieben zu können, müssen wir ihn kennenlernen, indem wir betend und nachdenkend die Bibel lesen, das Wort Gottes. Allein, es gibt da Bibeln für 1,90 Euro am Tisch, eine vollständige Bibel. Kann man sich auch so mitnehmen, wenn man kein Geld mit hat. Man kann sie in Gemeinschaft mit anderen lesen, das kann eine Hilfe sein, gerade am Anfang. Möglichst mit Christen, die Gott kennen, ihn lieben und die auch Jesus Christus nachfolgen möchten. Und dazu möchten wir Mut machen. Wir haben nur ein Leben. George Evans ist 1979, wenn ich mich recht entsinne, mit Solzhenitsyn ausgewiesen worden aus Russland damals. Einer der Präsidenten, ich weiß nicht, wer es war, hatte sich dafür eingesetzt, dass diese beiden Dissidenten dann abgeschoben wurden, aus ihrem Gefängnis entlassen wurden und ganz plötzlich dann mit dem Flugzeug in die USA gebracht wurden. Er schreibt in seinen Erinnerungen von einer Frau mit dem Namen Polina Skakunova. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Mit dieser Geschichte möchte ich dann auch diesen Vortrag beenden. Diese Polina war eine Aktivistin in der Partei. Ihr Mann war als Schriftsteller tätig und beide waren ganz bewusste Atheisten in der Vereinigung der Gottlosen und sie veranstalten Vorträge, antireligiöse Vorträge in den Dörfern und Städten, in Sibirien vor allem. Wir brauchen keinen Gott, das war ihr Motto. Der Mensch ist selbst Schmied seines Glücks. Wie ich will, so werde ich auch leben. Also mein Leben wird von mir bestimmt. Ich brauche keinen Gott. Aber dann starb ihr Mann unerwartet und sehr jung und das war für sie ein ganz, ganz furchtbarer Schlag. Der Tag der Beerdigung kam und als alle schon vom Friedhof gegangen waren und der Abend hereinbrach, ging sie ganz alleine zurück zum Grab, hatte sich eine Pistole mitgenommen und versuchte, ihrem Leben durch Selbstmord ein Ende zu machen. Sie legte sich auf den Hügel, drückte die Pistole an die Schläfe und drückte ab und dann wurde es dunkel. Zur gleichen Zeit hört der Friedhofswärter in seinem Haus einen Schuss und wird von einer inneren Unruhe gepackt, steht auf, zieht sich an, geht zum Friedhof, sucht da die Gräber ab und sieht dann, wie diese junge Frau, die Polina, ausgestreckt auf dem Hügel, auf dem Grab ihres Mannes liegt und voller Blut. Er ruft Hilfe, sie wird dann sofort ins Krankenhaus gebracht und stellt man fest, dass sie lebt. Der Schuss hat sie nicht getötet, aber hat sie völlig blind gemacht. Als sie dann wieder zum Bewusstsein kam und ihre Situation dann realisierte, war sie total verbittert und sagte im Krankenhaus zu ihren Freunden: Es stellt sich heraus, dass ich nicht so leben konnte, wie ich wollte, aber ich werde sterben, wie ich will. Und dann nahm sie in den nächsten Wochen Gift, um sich das Leben zu nehmen, versuchte sich die Adern aufzuschlitzen, versucht sich in einen Zug zu werfen, aber jedes Mal in letzter Minute wurde irgendwie eingegriffen und sie wurde davor bewahrt. Sie kamen dann in eine Psychiatrie und kamen dann so langsam zur Ruhe. Und dann dachte sie, was sie nun mit dem Rest ihres Lebens machen sollte. Und dann kamen ihre alten Freunde und rieten ihr, hör mal, fang doch an zu schreiben. Du hast eine Gabe zu schreiben und du kannst zwar jetzt nicht mehr sehen und Vorträge halten, wird schwierig sein, aber du kannst schreiben und zwar schreibe antireligiöse, antichristliche Literatur. Und sie waren dann bereit, sie zu diesem Zweck in die Gemeinden in Sibirien zu fahren, damit sie mal die Christen kennenlernt. Und so wurde sie dann in die Gemeinden der Evangeliumschristen gefahren. Und als sie zum ersten Mal dann in solch einen Gottesdienst ging, dann sagte sie, naja, dann werde ich wenigstens über sie lachen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Diese blinde Frau, die wurde innerlich sehend über den Predigten, die sie hörte, über das Leben Jesu, von der Schönheit der Bibel, von der Schönheit Jesu, von dem Kreuz auf Golgatha. So sehr hat Gott die Welt geliebt, mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Und das hat sie nach einigen Vorträgen so bewegt, dass sie ihr ganzes Leben, ihren ganzen Atheismus, ihre ganze Sünde im Gebet Gott gegenüber aussprach und glauben konnte, dass der Jesus Christus am Kreuz für ihre Schuld bezahlt hat und sie Vergebung ihrer Sünden hat. Sie ließ sich taufen und wurde dann aktiver Christ und fing jetzt an, ihre Begabung einzusetzen, um Gedichte zu schreiben, und zwar über Jesus Christus, über ihre Bekehrung. Und weil sie sehr begabt war, wurden diese Gedichte und Lieder, die sie schrieb, dann unter den Gläubigen sehr, sehr viel und oft gesungen. Sie war dann vielen eine Ermutigung. Und sie besuchte gerne auch die Gefängnisse, wo die Gefangenen waren, auch viele gefangene Christen, die damals in der Ära der Kommunisten dort eingesperrt waren, um sie irgendwie zu ermutigen, ein Lied vorzusingen. Und natürlich konnte sie allein nicht gehen, es war immer ein kleiner Junge, der sie dann führte. Und oft sah man sie dann durch den Winter, durch die Kälte, durch den Schnee stapfen, um dann die Gefangenen zu besuchen. Und George Wiens, der es in seinem Buch beschreibt, erinnert sich dann an seine Jugend und schreibt, ich kann mich sehr gut an diese magere, intelligente Frau mit der schwarzen Brille erinnern, die ihre leeren Augenhöhlen verdeckte. 1938 war ich den halben Winter an Lungenentzündung erkrankt und an meinem Bett saß mehrere Wochen Paulina. Ich kann mich an ihre guten Hände erinnern, die meine Decke zurechtlegten und mir Medikamente verabreichten und an ihre stille Stimme, wenn sie mir, dem 10-jährigen Jungen, ihre Gedichte von Christus vorlas oder herzliche Gespräche über Gott führte. 1939 wurde Paulina in Nowosibirsk verhaftet und kam nicht mehr zurück. Sie starb eines unbekannten Todes irgendwo in der Haft. Welche Gefahr stellte sie für den Atheismus dar? Anscheinend eine sehr große. Sie zündete die Herzen der Menschen an durch ihre innerliche geistliche Erneuerung, ihren tiefen Glauben und auch durch die wunderbare Dichtung, die Christus verherrlichte. Ich finde es ein wunderschönes Zeugnis, wie Gott ein Leben verändern kann, wenn einem die Augen geöffnet werden für die Größe und Schönheit Gottes und des Herrn Jesus, für das Kreuz auf Golgatha, für die Möglichkeit der Vergebung der Sünden. Man lebt nur einmal, ich wiederhole Sören Kierkegaard, ist, wenn der Tod kommt, dein Leben wohl genutzt, so genutzt, dass es sich richtig zur Ewigkeit verhält, Gott sei ewiglich gelobt. Ist es das nicht? So ist es ewig nicht wieder gut zu machen. Man lebt nur einmal. Matthias Claudius, das gibt es heute auch kaum noch, hat kurz vor seinem Tod an seinen Sohn Johannes einen Brief geschrieben, überschrieben mit dem Wort aus der Bibel, Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. Lieber Johannes, Die Zeit kommt allgemach heran, dass ich den Weg gehen muss, den man nicht wiederkommt. Ich kann dich nicht mitnehmen und lasse dich in einer Welt zurück, wo guter Rat nicht überflüssig ist. Und dann kommen viele Ratschläge, die kann ich jetzt nicht alle vorlesen, aber ich finde es ganz ergreifend, wie er seinen Brief an seinen Sohn beendet. Wenn ich gestorben bin, so drücke mir die Augen zu und beweine mich nicht. Steh deiner Mutter bei und ehre sie, solange sie lebt. Begrabe sie neben mir. Ein ganz bewusstes Abschied nehmen. Und sinne täglich nach über Tod und Leben, ob du es finden möchtest, und habe einen freudigen Mut und gehe nicht aus der Welt, ohne deine Liebe und Ehrfurcht für den Stifter des Christentums durch irgendetwas öffentlich bezeugt zu haben. Ist das nicht ein schöner Wunsch? Johannes, denke über Tod und Leben nach, dass du es findest, das Leben. Und sieh zu, dass du nicht aus dieser Welt gehst, ohne deine Liebe und Ehrfurcht vor den Stifter des Christentums für Jesus Christus durch irgendetwas öffentlich bezeugt zu haben. Dein treuer Vater. Ich wünschte, dass wir so sterben könnten. Und ich wünsche, dass die Vorträge, das Nachdenken über diese wichtigen Themen dazu führen, dass wir unser eigenes persönliches Leben wirklich im Licht der Ewigkeit betrachten vom Katheder des Todes. Ich hoffe, das war nicht zu deprimierend heute Abend. Es gibt gleich, denke ich mal, was zu trinken und zu knabbern. Da könnt ihr euch wiederholen. Aber ich danke euch herzlich für das Zuhören und wir wollen dann morgen mit den Themen fortfahren und auch darüber nachdenken, wie ein Leben ohne Gott aussieht, aber wie es auch anders werden kann. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören.